Un off-kickcast.
Bobby, sollen wir vielleicht erstmal, bevor wir über unser neues Thema und die SDGs reden, über die Work Fritz Serrano Balance Als sprechen?
Maul, Alter, ich will überhaupt gar nicht mehr reden mit dir heute eigentlich.
Was ist los? Lass es doch transparent machen auch.
Ich habe ein Kabel vergessen und war in meinem Studio und wollte aufbauen und dann war das Kabel nicht da. Das heißt, ich musste mit dem ganzen Scheiß mit dem Taxi nach Hause fahren. Und jetzt sitze ich im Wohnzimmer.
Ach, der feine Herr fährt Taxi oder was? Hatten wir.
Ja, was soll ich denn machen, Alter?
Ist nicht eins der SDGs, ist doch bestimmt auch zur Ökologie und so.
Ja, ihr hättet auch gerne noch 25 Minuten warten können, dann wäre ich gelaufen. Ist auch nicht das Problem.
Und dementsprechend hast du gute Laune?
Ja, super gute Laune. Also, es wäre ja kein Problem. Ich bin ja noch ein bisschen zu spät. Ich war nicht Fußball spielen. Ja, ich habe das Kabel vergessen. Aber das kann ja auch mal passieren, wenn man für diesen Podcast 10 Sachen auf dem Schirm hat und die nicht die einzige Aufgabe ist, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt einfach online ist und in seinem Mic redet, ne?
Also das ist jetzt so eine Spitze auch von dir. Ich finde es ja auch sehr wichtig, dass genau solche, solche Auseinandersetzungen auch transparent gemacht werden. Ist es nicht für viele Menschen des öffentlichen Lebens, die so, dass andere Menschen denken, dass es so wäre, dass ich nichts anderes machen müsste, außer mich vor ein Mic zu setzen und dann Schwachsinn reinzureden?
Jetzt
und
grade,
du denkst es also auch?
Ich denke das nicht, ich weiß das.
Okay, ja, komm, das okay, war die letzte Folge von Unaufgeklärt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns. Es gibt keine weitere Staffel, es ist dann auch vorbei. Es war der Scheideweg.
Ja, mit meinem Vergessen vom Kabel.
Was das anrichten Auslöser kann, ne? So ein Kabel vergessen.
Ich mein, viel schlimmer wäre gewesen, wenn ich irgendwie das eine Stunde nach hinten geschoben hätte, weil ich gesagt hätte, hey, ich muss Fußball spielen mit meinen Freunden.
Wow.
Das habe ich nicht gemacht. Wirklich? Ich habe einfach ein Kabel vergessen. Ich habe einfach nur ein Kabel vergessen, was ja auch mal passieren kann, ne? Also.
Ich glaube halt ja so. Später, ja wenn ich sterbe, dann wird so ein extra Bobby Serrano Kunstwerk neben meinem Grab stehen und auf dem steht, er wollte einmal Fußball spielen und hat deswegen den Podcast verschoben. Du bist ja schon ein bisschen nachtragen, ja?
Und statt Rosen schmeiße ich einfach mein Kabel in dein Grab, weißt du? Mhm. So, hier. Ja, komm,
herzlich willkommen zur unaufgeklärt Folge Nummer 7 mit dem wunderbaren, gut gelaunten Bobby Serrano.
Ja, das erste Mal, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es ein bisschen später losgeht. Aber so, was hast du, was machen wir für ein SDG?
Ich würde sagen, ein SDG, das sich um Gleichberechtigung kümmert, um Machtstrukturen aufzuweichen, um Sichtbarkeit und Repräsentanz kümmert. Ja?
Mhm. Das da wäre in der Zahl. Zehn, Micha, zehn. Komm, und jetzt hast du hoffentlich endlich das Ding vor deinen Augen und kannst mir sagen, was SDG 10 ist.
Nein, weil ich das lernen will, weil ich ein gesundes Interesse habe. Das ist das Konzept dieses Podcasts aus meiner Sicht. Vielleicht hast du ein anderes. Vielleicht sollten wir auch nochmal über das Konzept sprechen. Aber das ist mein Verständnis dieses Konzeptes, des Podcasts ist es ganz klar. Die Leute sollen, okay, jetzt haben sie SDG 10 gehört. Jetzt nähern sie sich dem Erfüllen des quasi Durchlebens mit uns. Was ist das SDG und warum ist es so wichtig?
Ja, okay. Dann soll ich jetzt auch nicht sagen, wie das SDG heißt.
Du doch, unbedingt, doch, unbedingt.
Die Leute, Ecosian, oder wie das heißt?
Nein, Ecosian, genau. Die Leute die jetzt das nicht wissen, die fühlen ja gerade mit mir mit, diese Spannung, die Dramaturgie, dieses Neugierde. Ja. Wenn du eine gesunde Neugierde hast, du wirst es nicht vergessen. SDG 6, Wasser- und Sanitärversorgung, nicht vergessen.
Ah. Okay. Ja, also das ist ja auch irgendwie deine Profession. Ist egal, SDG 10, weniger Ungleichheiten. Was haben wir da als Thema genommen, um uns diesem Überpunkt zu nähern? Hast ja schon ein bisschen gesagt, aber also ich meine, wir brauchen kein Geheimnis machen. Das haben wir ja letztes Mal irgendwie dann auch festgestellt, weil sowieso die Expertin, der Experte auf Instagram zu sehen ist in unserem Post.
Ja.
Sag doch mal, wer kommt heute zu uns und worüber reden wir oder versuchen wir im Speziellen zu reden?
Nur um deine Laune noch zu heben.
Meine Laune ist super.
Ich habe gerade die Erinnerung bekommen, dass ich in 15 Minuten ein Gespräch mit einer Universität habe. Das werde ich jetzt parallel hier mal kurz canceln, verschieben irgendwie. Ja.
Kannst das auch gerne gleichzeitig führen, wenn das Sinn macht.
Das wäre eigentlich ganz geil. Ja. Das ist eigentlich ganz geil. Neulich habe ich wirklich 3 Meetings parallel gemacht. Es geht. Mhm. Eins mit AirPods, eins mit so Oldschool-Steckhörern und eins nur in der Chat-Funktion. Hallo? Ich war ein bisschen überfordert und danach auch ein bisschen war anstrengend, aber ich habe alle, ich komme seit Corona nicht auf Termine, klar. Ich habe so, ich nehme alle an, wenn ich denke,
jede Folge.
Ja. Dazu erwähne ich auch, dass ich 26 Semester studiert habe und deswegen weiß ich natürlich auch, dass unser nächster Gast, dieser heutige Gast, die wunderbare Josephine Sagner ist, eine ganz tolle Künstlerin, Mensch, Frau, auch Aktivistin. Wann hast du sie kennengelernt?
Ich glaube, das erste Mal wahrgenommen bei der Müllerntor-Galerie. Vielleicht vor 3 Jahren, weil sie die Wand gegenüber von mir hatte.
Krass, hier, wo sie die ganze Typo-Arbeit hatte, über die Auseinandersetzung auch mit BIPOX. Ist eigentlich ein guter Einstieg, glaube ich auch. Hast du dich vorbereitet auf den Podcast, Bobby?
Unser Konzept ist, mich nicht vorzubereiten, Micha, weißt du doch.
Das stimmt nicht, das ist mein Konzept. Nein,
Oh, Digga, ich muss kurz mein WhatsApp ausmachen. Das macht die ganze Zeit irgendwelche Scheißgeräusche, Alter.
Bobby, du bist heute nur am Fluchen. Was ist denn los?
Ha? Das haben wir schon geklärt. Lass uns in die Thematik einsteigen. Also, SDG 10, ja? Ja. Habe ich gesagt. Weniger deine Ungleichheiten. Stimmung.
SDG 10, ja? Hörst du dich selber an?
Nein, tue ich nicht. Wie soll ich mich denn selber hören? Ich kann heute nicht 3 Chatfenster bedienen und einen Podcast aufnehmen. Es tut mir leid. So, können wir jetzt loslegen, bitte?
Ich bin doch da. Ich bin in keinem anderen Chat. Ich esse nicht mal nebenher. Ich mache gar nichts nebenher. Ich bin voll fokussiert.
Also, pass auf, SDG 10, weniger Ungleichheiten. Wir wollen das anhand von was herausarbeiten, beziehungsweise was ist unser Unterthema? Micha, es ist jetzt hast du 10 Sekunden, um quasi das Thema hier auszubreiten.
Die asozialen Ungerechtigkeiten und katastrophalen Strukturen im westlichen Kunstmarkt.
Gut, super. Tschüss. Du bist ja, so ich habe mir natürlich im Vorfeld, weil ich ja hier der bin, der sich Gedanken macht und du eigentlich nur zur Aufnahme kommst, habe ich mir gedacht, da du dich ja oder eine Visitenkarte besitzt oder zumindest eine imaginäre Visitenkarte, wo Galerist draufsteht.
Ja.
Bist du diesem Thema so vertraut oder hast du vielleicht diesbezüglich, wir reden ja dann von Strukturen, die quasi weibliche Künstler, BIPOC-Künstler, alles, was nicht weiß und männlich ist, benachteiligt. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Kannst du mir irgendwas erzählen in deinem Galeristendasein von der Müllerntor-Galerie, was dir aufgestoßen ist? Du darfst auch gerne positive Sachen nennen, aber vielleicht, es gibt so viele negative Sachen diesbezüglich, vielleicht arbeiten wir uns erstmal dahin.
Ja, vielleicht fangen wir erstmal an, dass du 10 Euro spendest an das Projekt, das Josephine nachher reingibt, weil du weibliche Künstler gesagt hast. Und dann nochmal BIPOC-Künstler. Das heißt, zweimal nicht gegendert hast. Das sind auf jeden Fall 10 Euro Spende. Der Einzige, der am Ende des Jahres mit diesem Podcast kein Geld verdient, ist Bobby Serrano. Darüber würde ich mir Gedanken machen.
Ich habe dir dein Gast vorhin auch durchgehen lassen. Das heißt ja Gästin, das haben wir auch schon gelernt.
Nein, heißt nicht. Heißt definitiv doch. Nicht. Nein.
Doch. Nein. Doch, ich habe es gegoogelt.
Hast du? Ja. Du sollst nicht googeln, sind schon wieder 5 Euro.
Exkursieren oder wieder. Oh Mann, Alter. Komm, lass einfach anfangen. Es ist heute nicht mein Tag. Du musst mich da jetzt heute durchziehen. Los. Tu mir doch wenigstens den Gefallen.
Also, wir hatten ja, vielleicht um ganz kurz diese Frage einmal zu kontextualisieren, vor 2011 haben wir mehr oder weniger mit Viva Con Agua mit Kunst angefangen, ohne einen Plan zu haben, keine Galerieschilder gehabt, ne, wussten nicht, haben aus Jux und Dollerei eine Kunstausstellung gemacht im Stadion des FC St. Pauli, das sich zu einem der größten Kunstfestivals in Deutschland entwickelt hat. Bis dann Corona kam, glaube ich, Höhepunkt waren 18.500 Zuschauer im Stadion des FC St. Pauli auf 6.000 Quadratmeter. Und am Anfang hatten wir gar keinen Plan und wie generell bei Viva Con Agua ein sehr weißer, männlicher Haufen. Und so waren auch die Künstler. Es war Rebelzer, es war Mitten im Wald, es war hier Los Piratos, Henning Heide. Ich glaube, bei der allerersten Ausstellung war Suse Dallmayr, die Kollegin, Partnerin von Thomas Koch. Aber sonst waren alles Männer und es war mir auch gar nicht bewusst, dass das eine Problemstellung ist. Über die Jahre und vor allem auch dank Kolleginnen wie Anna Lafrenz und Tanja Czorczewski ist mir das deutlich bewusster geworden, welche Relevanz es hat. Und wir sind immer mehr Richtung 50% gegangen, um unserer Rolle und Verantwortung da einfach nachzukommen, da auch ein Zeichen zu setzen und sehr oft. Und darüber würde ich jetzt gern sprechen und deswegen lass uns doch Josephine reinholen, weil du bist heute ein bisschen zickig unterwegs da, was auch in Ordnung ist. Es ist in Ordnung, Bobby, das darf man auch mal sein. Aber lass uns doch mal Josephine reinholen, weil ich glaube, sie kann das vielleicht sogar noch anders erzählen und wir können dann mit einer Künstlerin sprechen und nicht über eine Künstlerin.
Finde ich super. Das Schnaufen war überhaupt nicht abwertend. Ich habe auch gemerkt, warum sollen wir beiden, ich weißer männlicher Künstler mit dir, weißen männlichen Galeristen über Sachen weiterreden, wenn Josephine eh schon da ist, dann lass uns das doch einfach tun. Finde ich gut.
Hi, Josephine.
Hallo. Schön, bei euch zu sein.
Ja, schön, danke, dass du da Einladung. Bist.
Voll.
Ja,
danke.
Wenngleich ich keine Expertin bin, das will ich schon mal vorausschicken. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen nochmal in die Materie eingelesen und kann natürlich auch von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Trotzdem möchte ich nicht als Expertin geschimpft werden.
Als was würdest du dich denn in Anführungszeichen beschimpfen, labeln? Was ist für dich deine Berufsbezeichnung?
Also ich bin Künstlerin und Designerin und ich bin eine Frau und werde auch weiblich gelesen. Ich bin cis und schwarz. Ich glaube, das wäre es erstmal. Was so die offensichtlichen Labels sind.
Seit wann?
Mach mal.
Sorry, Bobby. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich noch eine Frage stelle.
Nein!
seit wann sind dir diese Labels so bewusst und gehst du so reflektiert damit um, dass du zum Beispiel das dann auch gleich kontextualisierst und sagst, ey, ich bin nicht das und ich bin das so? Und das würde mich interessieren.
Boah, eigentlich glaube ich schon, seitdem ich, also klar, das mit der Künstlerin, so dass ich mich beruflich quasi als Künstlerin definiere, das ist jetzt noch nicht mein ganzes Leben lang, aber dass ich mich gerne weiblich definiere und dass ich offensichtlich nicht weiß bin, sondern schwarz, das ist mir eigentlich, ja, also ich glaube, das ist mir spätestens so im Kindergartenalter bewusst geworden, als Leute gedacht haben, ich bin Junge, weil ich eben keine langen, glatten Haare, sondern kurze, lockige hatte. Und genau, das mit der Hautfarbe, das wurde mir, glaube ich, auch so im Kind, so, wenn man das erste Mal eben mit anderen fremden Menschen in Berührung kommt, bewusst, würde ich mal behaupten. Ja. Ich glaube, bei mir spielten tatsächlich die Haare eine große Rolle, weil ich eben, also ich bin mixed und habe einen relativ hellen Phänotyp und habe deswegen meine Hautfarbe immer gar nicht, also als Kind gar nicht als anders angesehen, aber meine Haare eben. Und in meinem Kindergarten, also ich bin in einem 2000 Seelendorf in den Kindergarten hatten die meisten Mädels eben lange blonde Haare und das habe ich an meinem eigenen Körper schmerzlich vermisst.
Wenn ich richtig mich erinnere, war die erste Ausstellung, die du, wo ich dich kennen und lieben lernen durfte, in der Gallery auch eine Ausstellung, die mit Haaren zu tun hatte. Da stand, darf ich dir in die Haare fassen? Oder, nee, ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß die Frage nicht mehr. War das die erste Ausstellung von dir in der Galerie oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Ja, das war nicht die erste Ausstellung. Ich habe tatsächlich vorher schon ausgestellt, beispielsweise bei der Ad Art in Hamburg. So, die Millantor Gallery war aber so die erste richtig, richtig große.
Ach so, nee, ich meinte nur die Millantor Gallery Ausstellung. Sorry, ich wollte nicht.
Ja. Das 2018 war die zweite. Ich habe 2017 schon mal ausgestellt. Allerdings nicht mit einer eigenen Wand, sondern eben nur mit einzelnen Arbeiten. Ah. Und genau, da gab es ja eben die Wandarbeit von mir, in der ich ganz viele Fragen beziehungsweise Aussagen, die ich persönlich in meinem Leben gesammelt habe oder eben BPOC-Menschen aus meinem direkten Umfeld gehört haben, quasi auf die Wand geschrieben habe und so als Background für meine Arbeiten genutzt habe. Und da war unter anderem die Frage, kann man deine Haare kämmen? Darf ich deine Haare mal anfassen? Und solche Sachen. Genau, werden deine Haare überhaupt nass? Also da ging es neben ganz vielen anderen Fragen, wie zum Beispiel auch so Sachen wie, kannst du afrikanisch oder diesen Klassiker, woher kommst du eigentlich, ging es ganz viel tatsächlich auch um die Haare. Ja, das hast du richtig in Erinnerung.
Das war auch für mich eine richtig, es war für mich die stärkste Wand in der damaligen Ausstellung, weil sie so viele Menschen zum Nachdenken gebracht hat, die stehen geblieben sind, die sich wirklich jeden Satz, ich meine, du kennst mich ja dann, ich bin dann ja quasi 4 Wochen vorher und gefühlt noch 3 Wochen danach immer in der Galerie. Das heißt, ich bin auch gefühlt jeden Tag da dran und habe immer wieder eine neue Frage gesehen oder nochmal die Frage gelesen und anders drüber nachgedacht. Da sind ganze Schulklassen davor gestanden. Ich weiß noch, mit Norbert Latim, Gründer hier von Vivo Con Agua Uganda, stand ich echt richtig lange mit einer Schulklasse da, haben die durchgeführt und sind jede Frage mehr oder weniger durchgegangen. Ich weiß, Martin Lazzini, a.k.a. Materia, hat eins der Bilder gekauft, weil es ihn so geflasht hat, das Bild mit dem Mittelfinger. Wenn ich richtig ne, in Erinnerung habe, weil er auch diese fuck you Attitüde, also wir müssen unbedingt dieses Bild posten zu dem Podcast, weil ich auch diese fuck you Attitüde von diesem einen Bild so stark fand. Also ne, das auch ne, weil das ja sehr, es sind ja einfach rassistische Fragen unreflektierter Art. So, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und da aber ganz klar auch aus der Kunst so diesen Mittelfinger zu zeigen und zu zeigen, ey, ist einfach rassistisch, was ihr hier fragt und denkt darüber nach. Also das war das, was ich in diesem einen Bild zum Beispiel gelesen habe.
Ja, voll. Genau, also ich versuche halt tatsächlich irgendwie mit meinen Arbeiten für diese Themen zu sensibilisieren und da auch teilweise wirklich den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, so, ey, man muss das nicht alles weglächeln und man kann da auch, wenn man eben solche Emotionen hat, da auch mal ein bisschen aggressiver reagieren, wenn einen sowas nervt, auch wenn die Fragen vielleicht nicht böse gemeint sind, können sie halt verletzen und nerven und ja, es ist einfach oft, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber schon auch ein bisschen naiv, solche Fragen heute immer noch zu stellen, ohne dabei vielleicht schon mal davon gehört zu haben, dass sowas vielleicht nicht so angebracht ist im 21. Jahrhundert. Ich habe tatsächlich auch sehr viel Zeit vor dieser Wand verbracht und habe irgendwie die gleiche Erfahrung gemacht wie du und hatte, ich habe das auch total geflasht und es war für mich mega krass, überhaupt diese Wand zu machen. Ich habe mich, während ich die gemacht habe, super viel gefragt, darf ich das überhaupt? Ist es okay? Ist es nicht okay? Greife ich damit Leute an und so? Und dann da zu stehen und irgendwie mitzubekommen, dass die meisten Menschen das irgendwie aufnehmen und verstehen und irgendwie ins Fühlen und ins Denken kommen, war total bereichernd. Und ich habe auch gemerkt, dass man, na klar, über viele dieser Fragen halt auch lachen muss und die auch irgendwie komisch sind und wie gesagt, nicht immer böse gemeint. Deswegen ist der Mittelfinger vielleicht auch nicht immer angebracht, aber genau, ich glaube, das sieht man auch in den anderen Arbeiten, dass es da eben eine Facette gibt, auf diese Fragen zu reagieren und dass aber, ich glaube, irgendwie jede Reaktion ja in der jeweiligen Situation okay ist. So, das wollte ich nur noch kurz anfügen. Jetzt Bobby.
Ja, danke. Also erstmal muss ich sagen, ich hatte ja die Wand gegenüber von dir und als ich deine Wand damals gesehen habe, habe ich aufgrund meiner Kinder gedacht, endlich passiert hier mal was in die Richtung. So viel dazu, vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist unbedingt wichtig, dass man auch mit einer Stinkefinger-Attitüde mittlerweile in die Gesellschaft geht, weil wir wissen ja alle, was da so draußen los ist. Was mich trotzdem interessieren würde, glaubst du, ist ja jetzt schon 3 Jahre her, oder hast du das Empfinden, dass es ist ja schon einiges passiert in diese Richtung, so Black Lives Matter und ich würde sagen, die Gesellschaft wurde vielleicht mehr aufmerksam gemacht als in der Vergangenheit. Glaubst du, dass sich irgendwie schon was verändert hat? Oder glaubst du, dass es irgendwie auf dem richtigen Weg ist? Das würde mich irgendwie interessieren.
Ja, ich glaube schon, dass sich was verändert. Also spätestens nach Hanau und George Floyd hat man ja schon gemerkt, dass die Leute da mittlerweile etwas sensibler darauf reagieren, dass auch mehr Anteilnahme geäußert wird. Jetzt nach der WDR-Geschichte merkt man auch, dass viel schneller Konsequenzen gezogen werden, wie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Trotzdem finde ich, dass es viel zu langsam vorangeht und dass man auch gerade, wenn man jetzt gleich mal aus unserer Bubble rausgeht, da immer noch super viel zu tun gibt und einfach immer noch so viel Unwissenheit herrscht und so wenig Sichtbarkeit dann doch am Ende für diese Themen in der Gesellschaft. Und long story short, ich glaube, es verändert sich was, allerdings viel, viel zu langsam.
Voll. Und hast du das Gefühl, dass in der so speziell auf die Kunstwelt da irgendwie besonders Fokus drauf gelegt wird, diese Themen zu vielleicht auch von Galeristen zu supporten oder KünstlerInnen irgendwie anfangen, damit offensiver umzugehen, die jetzt aus demselben Background kommen wie du jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenngleich das Verhältnis von BPOC-Künstlerinnen in der Kunstwelt zu weißen Cis-Männern noch viel, viel, viel zu gering ist, gibt es auf jeden Fall Museen und Ausstellungsprojekte und auch Galerien, glaube ich, die sich ganz, ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und auch versuchen, da die Veränderung mit weiter voranzutreiben. Also ich weiß zum Beispiel von dem Baltimore Museum, das in 2020 ein Jahr lang wirklich nur Kunst von Frauen angekauft hat oder die Tate in London, die zumindest für das Genre der britischen Kunst der Nachkriegszeit auch eine Zeit lang nur weibliche KünstlerInnen gezeigt hat. Solche Dinge passieren schon. Ja, und das nimmt man auch wahr. Ich glaube, gerade was auch so zeitgenössische Ausstellungen angeht, wird mehr und mehr darauf Wert gelegt, dass die diverser sind. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass zum Beispiel Museen natürlich auch keinen Bock auf einen Shitstorm und schlechte Presse haben und daher ja so den Wandel checken und versuchen da ein bisschen mehr für mehr Ausgeglichenheit und der Diversität zu sorgen. Das nehme ich schon wahr, ja.
Ist eine spannende Aussage gerade, dass sie keinen Bock auf einen Shitstorm haben. Glaubst du, das ist quasi die Motivation? Also ist die Motivation quasi erstmal, dass man in Anführungszeichen Angst oder keinen Shitstorm haben will und deswegen Diversität stärkt? Oder ist es, dass vielleicht auch viele im Kunstgenre ja mit vielen Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, Perspektivenvielfalt schätzen, weil sie halt wissen, ein Kunstwerk kann ein Pinselstrich sein, kann aber auch nur ein Punkt sein, kann eine Skulptur sein oder kann eine Performance sein oder kann auch mal nur ein Blick wie von Abramowitsch sein, also kann so viel mehr sein, weil ich fände es fast schade, wenn quasi die Motivation dieses Angst vorm Shitstorm wäre und fände es eigentlich geil, aber das klingt, ist vielleicht auch naiv und romantisierend, wenn es der Wunsch, dass Diversität halt Perspektivenvielfalt offeriert und Diversität Teams geiler macht und so weiter und damit auch Ausstellungen geiler macht, weil da geht's ja auch um Perspektiven.
Ja, voll. Also, boah, ich, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, was die Motivation letzten Endes ist. Also ich glaube schon, dass diese Angst vor schlechter Presse einen großen Teil dazu beiträgt, dass Museen umdenken. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal in Zahlen anguckt, ich weiß nicht, wie viele, ich habe eine Studie zu Künstlerinnen in den USA gefunden, in denen die 18 bekanntesten Museen verglichen wurden. Ja. Und da wurden quasi von 10.000 KünstlerInnen 87% als männlich identifiziert und 85% davon sind weiß. Und da sieht man ja schon mal so, okay, wow, krass, also das sind fast 90% weiße Männer. Und also da irgendwie zu sagen, ich glaube, es hängt einfach sehr, sehr viel damit zusammen, dass männliche Kunst einfach immer noch als besser angesehen wird, sich besser verkauft und ja, am Ende halt immer noch viel, viel mehr Sichtbarkeit bekommt. Und ja, ich weiß nicht, was die Motivation letzten Endes ist zu dem Wandel. Ich finde, es wäre wünschenswert, dass Menschen sehen, dass es eigentlich nur zuträglich ist für alles, je mehr Perspektiven zusammenkommen. Aber was am Ende die Motivation ist, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wie gesagt, es ist wie immer so eine Mischung.
Also um Bobbys Stimmung hier mal zu heben, wenn ich jetzt wählen dürfte, hier, jetzt ist ein weißer Cis-Mann und BIPOC-Artist, also zwischen Josephine und Bobby, ich würde immer Josephine nehmen. sorry, Bobby, der musste sein. Der lag so da. Entschuldigung.
Das wirklich. Ist für mich völlig, ich muss dir das ehrlich beantworten, es wäre für mich in dem Sinne völlig in Ordnung, zum einen, weil du eh keine Ahnung von Kunst hast. Das soll aber jetzt auch nicht sagen, dass Josephine irgendwie schlechter ist oder so. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, quasi die weißen Hetero-Cis-Männer da von der Bildfläche auch mal wegzuschieben, weil sie einfach genug Raum bekommen haben. Deswegen sehe ich das insofern nicht als schlimm an. Ich finde es sogar gut. Diesbezüglich, ich habe mich mal gefragt, ja, was kann ich denn als weißer Künstler machen? Ich würde es irgendwie falsch finden, wenn ich jetzt diese Thematik so aufgreifen würde. Also könnte ich vielleicht als Vater von zwei schwarzen Kindern, aber wie siehst du das? Josephine, ist das, wäre irgendwie nicht der richtige Ansatz, oder? So.
Dass du dir überlegst, als weißer Cis-Mann, was sich ändern muss oder was du persönlich tun kannst, damit sich was ändert, meinst du?
Nee, mit meiner Kunst das zu thematisieren. Also davon fernab davon, dass meine Kunst nicht so richtig transformierbar darauf ist oder zumindest, also, ne? Ich würde mich irgendwie da falsch finden. Ich habe mich aber gefragt, ja, was kann ich denn tun, außer am Ende Platz machen so und zu sagen so, ey, also ich bin jetzt nicht in der ersten Reihe.
Bobby, du kannst das Gleiche machen wie ich. Da antworte ich einfach mal, weil die...
Ich will aber nicht, dass du antwortest.
Ja, aber mach ich einfach. Das ist ja eh hier ein regelfreier Raum. naja, guck mal, wenn eine Ausstellung ist, ja, dann kannst du, weil ich find's gut, wenn ich antworte als weißer Mann und nicht jetzt Josephine die Arbeit machen muss. Aber du könntest zum Beispiel bei der Ausstellung den Galeristen fragen, wie ist der Verteilungsschlüssel? Wie viele Frauen sind da und wie viele BIPOC-Artists sind da oder wie viele Künstler mit Migrationshintergrund? Also wie viele internationale Künstler sind da aus verschiedenen Ländern? So, weil das ist ja zum Beispiel auch was, wenn wir darauf eingehen, ne? Ich finde die Zahlen brutal, die du mitgebracht hast. Vielen Dank dafür, Josephine. Und ähnlich werden sie, glaube ich, auch sein in Bezug auf Länder, ne? Du hast einfach sehr wenig Kunst dann aus Mosambik oder Gambia aus asiatischen Ländern, auch vielen dann, klar, China und so. Aber das heißt, du kannst schon mal die Frage stellen und einfach sagen, naja, so wie ich bei jedem Panel mittlerweile sage, naja, wie ist die Panelverteilung? Wenn da vier weiße andere Männer sitzen, dann sage ich halt, ja, das will ich vielleicht nicht. Dann, ich hätte einen Vorschlag, wer von Viva Con Agua sonst kommen könnte oder so, um das diverser zu machen. Also ich finde deswegen, du kannst da schon auch was machen, Bobby, ja?
Ja, voll. Also das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen und das, was wir jetzt auch gerade machen, ne? Also einfach darüber sprechen, irgendwie das Thema halt, thematisieren, darüber reden, das in Social Netzwerken irgendwie teilen, einfach dafür sorgen, die Reichweite nutzen, dass mehr Leute davon erfahren, weil es, also ich glaube, total vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass immer noch in Deutschland 80% aller Ausstellungen von Männern bespielt werden und nur 20% von Frauen. Also krass. Und ja, zu den Zahlen, wie viele Menschen davon BPOC sind, weiß ich, das habe ich überhaupt gar nicht gefunden und weiß ich auch nichts. Und aber mein Gefühl sagt mir, dass es da noch schlimmer aussieht.
Ja, voll. Würde ich auch vermuten.
Aber jeder Galerist hat doch eine Assistentin. Also, ne, Entschuldigung. das finde ich, nein, aber das fand ich immer mit das Schlimmste, weil quasi dieses Klischee dann quasi, dass jeder Galerist immer dann so eine eher attraktive Assistentin hatte, sozusagen. Mhm. Also apropos Machtstrukturen und Ungleichgewicht. Also das zu verändern. Und da wäre ja auch meine Frage hingehend, wie du glaubst, wie sich das verändern lässt und was vielleicht auch die Leute da draußen machen können, ob du auch vielleicht eine Organisation weißt oder so, die sich für sowas einsetzt, weil es gibt ja immer auch im Rahmen dieses Podcasts Organisationen, die bespendet werden, um da mehr Diversität reinzubringen.
Also ja, ich glaube, wenn wir von Assistentinnen sprechen, dann ist es in erster Linie super wichtig, dass viel mehr Frauen in Leitungspositionen von Institutionen kommen, also von Museen beispielsweise, weil es ist einfach so, dass Männer eher Männer supporten und ausstellen und sehen und zeigen. Und wenn Frauen in solche Positionen kommen, die dann, glaube ich, eher offen dafür sind, auch weibliche oder nicht-binäre Positionen zu zeigen. Und darüber hinaus, ja, müssen irgendwie schon an wichtigen Strukturen schaffen. Also das fängt ja bei der Erziehung von Mädchen an, denen irgendwie zu sagen, so, du bist nicht das Opfer, du bist stark, du bist nicht klein, du kannst es, du machst es so, wie wir eben halt auch Jungs erziehen, dass so ein bisschen mehr auch an Mädchen rantragen, Vorbilder für junge Mädchen schaffen, dann könnte man natürlich drüber nachdenken, ob irgendwie sowas wie eine Museumsquote Sinn macht, weil also Museen sind ja oft staatliche Institutionen, die ja auch eigentlich dazu verpflichtet sind, zum ganzen Volk zu sprechen. Und tatsächlich gibt es das mittlerweile auch schon hin und wieder, dass Petitionen gestartet werden, in denen dann sozusagen Museen dazu aufgefordert werden, wenig diverse Ausstellungen diverser zu gestalten oder überhaupt das Programm diverser zu gestalten. Und sowas gibt es tatsächlich schon. Ich kann dir da jetzt leider keine konkrete Protestgruppe oder irgendwas in die Richtung nennen, aber die gibt es und die können wir ja nochmal recherchieren und dann in die Shownotes packen.
Ja, absolut. Wie ist es für dich als Künstlerin? Machst du dir bei jeder Ausstellung, wo du teilnimmst, darüber im Vorfeld Gedanken, wie die Besetzung ist? Fragst du es nach?
Nee. Habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe aber glücklicherweise auch schon an Ausstellungen teilgenommen, beispielsweise beim Formation Now Festival, die explizit von BPOC-KünstlerInnen organisiert und gestaltet wurden für BPOC-KünstlerInnen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, bei der ich mich beteilige. Und wie bei dir auch. Ich wurde neulich zum Beispiel auch zu einem Panel eingeladen, in dem es irgendwie darum ging, über Diversität im Kunstmarkt und auch im Fashion, im Fashion Design und so weiter zu reden. Und da ist mir auch aufgefallen, dass da zwar schwarze Frauen saßen, die aber überwiegend light-skinned waren. Mhm. Und da habe ich auch darauf hingewiesen, dass ich es besser fände, wenn da vielleicht auch nochmal eine Person mit einem dunkleren Phänotyp zu Wort käme, weil das ist ja offensichtlich auch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass irgendwie Menschen, die mixed sind wie ich, noch mal mehr Gehör finden als Menschen, die eben nicht mixed sind und noch eine dunklere Hautfarbe haben als ich, auch wenn ich diese Differenzierung total bescheuert finde, aber es ist einfach so. Das Thema Colorism ist einfach omnipräsent und ich erfahre das total oft, dass ich als Person, die irgendwie so, oh, ich sag das jetzt in Anführungsstrichen, ne, so leicht exotisch ist, aber ja trotzdem irgendwie total angepasst und deutsch, dann gern gesehen ist, sich zu äußern und zu diesen Themen Stellung zu beziehen, einfach weil es irgendwie so ein nettes Mittelding ist. Und dass es aber auch total wichtig ist, Menschen eben mit noch dunklerer Hautfarbe irgendwie noch andere Diskriminierungserfahrungen machen als ich und die eben auch zu Wort kommen lassen und die eben auch schildern zu lassen, wie sie das alles wahrnehmen. So. Oh, ich glaube, ich bin abgeschweift, ne? Das war überhaupt keine Frage, aber gut, ist trotzdem ein wichtiges Thema.
Du darfst ja alles, nur Bobby nicht.
Apropos. Du merkst, was hier passiert, ne? Du merkst.
Ja, ist echt. Tut mir ein bisschen weh. Seid lieb zueinander.
Ja, wir haben ganz besondere
Nicht wir Beziehung. Sollen lieb zueinander sein, er soll lieb zu mir sein. Ich bin komplett nett zu ihm.
So. Sie kann ja.
Ritter auch immer nur Fußball zu spielen.
Ja, voll. Wow. Siehst du, das hat sich rumgesprochen, mein Freund, wow. Alter. Und wenn ich hier unseren Chat mal veröffentliche, unser WhatsApp, wer jetzt quasi dran ist mit Fragen,
dann sind beide Karrieren kaputt.
Pass auf. Nein. Ich benutze hier die so Wörter wie bitte und okay, mach du, Schatz. Ja, mach mal, bitte. Und du machst, ich nochmal, du oder ich, ich nochmal,
Fokus Bobby.
Ja, Alter, was ist das, Mann? So, weiter geht's. Bitte, Micha, du wolltest unbedingt, jetzt darfst du, ich höre dir zu und dann darf ich vielleicht auch nochmal irgendwann eine Frage stellen. Obwohl ich lerne ja auch gerne und das tue ich jetzt gerade. Mach bitte, Micha, komm.
Es war mir jetzt fast unangenehm. Wenn es um Wahrnehmung geht, man darf sich ja nicht selbst so ernst nehmen, deswegen also auch, wenn es um Wahrnehmung geht, ich nehme dich so wahr, dass ich dich immer mit Attitüde, immer mit Aktivismus, mit einer zweiten oder nicht einer zweiten, sondern einer weiteren Ebene abseits des Visuellen wahrgenommen habe. Nimmst du dich auch so wahr? Also so, für mich bist du so Artivist, gibt's ja auch diesen, irgendwann haben wir das mal bei der Gallery gestartet, so quasi die Verbindung aus Aktivist und Artist, also so. Nimmst du dich auch so wahr? Weil ich nehme dich immer als beides wahr.
Ja, doch, ich nehme mich auch so wahr, Tatsache. Irgendwie bin ich da so automatisch reingeraten, wenn man so will. Ich glaube auch, also mir war das persönlich halt immer wichtig, irgendwie mit meinen Arbeiten auch diese Art von Message zu transportieren. Das kam irgendwie ganz natürlich. Und natürlich stelle ich mir mittlerweile irgendwie nach diesen all den Jahren die Frage, weil es einfach super kräftezehrend teilweise ist und manchmal vielleicht sich auch einfach wünschen würde, dass man Arbeiten machen könnte, die vielleicht nicht immer nur das zum Thema haben, weil das einfach ja auch manchmal schwer ist und immer sehr persönlich. Ja, aber also ich glaube, es ist einfach, okay, ich bin gerade verwurschtelt. Moment, ich mache mal kurz von vorne.
Ich helf dir vielleicht kurz, weil wir haben sehr oft mal über deine Preise gesprochen, ne? Wie man Preise festlegt. Und es gibt diese komische Formel in der Kunst, Höhe mal Breite mal Länge mal Zeit mal Marktwert oder irgendwie so. Geht die so oder geht die ganz anders?
Ja, witzig, ich habe mich nach dem Clubhouse-Talk, in dem wir zusammen mit Finn waren, auch nochmal mit dem Thema beschäftigt, einfach weil ich es interessant fand. Die Formel geht Höhe plus Breite des Kunstwerks, also sagen wir einfach Größe, mal einem gewissen Faktor.
Ja.
Und dieser Faktor setzt sich zusammen, also ganz grob kann man sagen, je mehr Einzelausstellungen du, am besten natürlich in großen Museen du hattest, desto höher ist dieser Faktor, desto mehr kannst du für deine Kunstwerke verlangen. So.
Jetzt meine Frage, eine soziopolitische Aussage mit parametrisiert werden, wenn es dieses Wort gibt, also weil, und vor allem eine Auseinandersetzung, weil diese Auseinandersetzung, die du ja damit machst, wie du gerade schon gesagt hast, die tut ja auch weh. Die geht tief, die reißt Wunden mal auf, ob es deine eigenen sind oder geschichtliche. Das ist eine Auseinandersetzung, dadurch auch eine Recherche erforderlich. Du kannst nicht einfach nur drauf losmalen, sondern du setzt dich mit einem Thema sehr. So müsste das nicht auch finanziell zugutekommen einem Künstler, einer Künstlerin?
Ja, sicherlich wäre das schön, wenn das so wäre.
Ist es aber nicht.
Aber ich glaube, es ist aber nicht. Und es ist einfach nicht so, dass sich diese Preise so am Markt so entwickeln und so bestimmen. Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, also klar, im Moment bin ich diejenige, die meine Preise macht. Aber wenn man jetzt dazu übergeht, große Galerien zu befragen, dann ist es einfach so, dass die diesen Wert für dein Kunstwerk festlegen und dann eben nur diese Parameter wichtig sind und solche Sachen, also soziales Engagement oder bestimmtes Themengebiet wie mehr als ein anderes oder so, sowas wird einfach de facto nicht berücksichtigt. Aber wenn du mich fragst, ob das so sein müsste, ja klar, finde ich auch. Wäre schön, wenn es so wäre.
Finde ich tatsächlich auch. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie die überwiegend weiße Bevölkerung aufzuklären, glaube ich, dass mittlerweile wir so weit sein müssen. Also ne, es gab genug Chancen, sich da irgendwie umsonst aufklären zu lassen. Du betreibst ja für mich dann mit deiner Kunst auch Aufklärung, gibst ein Stück deiner Erfahrung, deiner auch Seele, deines Wissens. Ich finde unbedingt, dass das langsam bezahlt werden muss. So, das ist ein anderes Ding, wenn jetzt, blöd gesagt, eine schwarze Käuferin oder ein schwarzer Käufer bei dir kauft, dann könnt ihr das unter euch regeln. So, aber ich finde, hey, es ist an der Zeit, dass die weiße Bevölkerung anfängt, irgendwie hier so, ich weiß nicht, ob das die falsche Aussage ist, aber ihre Schuld oder ihr Wissen oder die Sachen, die man lernen kann, einfach auch zu bezahlen. Es gab ja genug Chancen, das umsonst zu konsumieren. So. Ich habe jetzt keine Frage gestellt. Ich wollte das einfach nur mal sagen.
Ich kann da auch noch was zu sagen. Nämlich, also tatsächlich ist es ja genau das Gegenteil der Fall, dass nämlich, wenn wir darüber sprechen, welche Kunstwerke am meisten kosten und in welches es sich tatsächlich lohnt, am meisten zu investieren, wenn man das denn möchte, dann stellt sich wieder raus, dass man am schlechtesten damit beraten ist, wenn man in eine nicht weiße Frau investiert. Also insofern ist es, ja.
Ja, aber also ganz ehrlich, ich habe diesen Clubhouse-Talk auch gehört, so. Wir haben hier schon off record irgendwann mal da.
Nee, das wird schon noch veröffentlicht. Wenn deine Karriere beendet sein soll.
Das, was mich da sowieso dran gestört hat, fernab von Politik, so, dass da geredet wurde, wie, also über Kunst und den Künstler, wie, weiß ich nicht, ein Fleischer über sein Hackfleischprodukt oder was weiß ich nicht, was redet so, ne? Am Ende des Tages sind wir ja alle, zumindest die, die auch Kunst machen würden, ohne dass sie damit Geld verdienen, also das aus Leidenschaft machen, also wir sind ja Menschen so, ne? Und das
ist eigentlich wie Nestle, ne? So ein bisschen. Also da seid ihr so, wie bei Viva Con Aqua dann das Wasser auch, wenn du so drüber nachdenkst, rein theoretisch sollte Wasser ja gar keinen finanziellen Wert erstmal haben, weil es die Grundlage allen Lebens ist. Und wir sehen ja auch im Lockdown so, ohne Kunst, Kultur, Musik fehlt uns halt so krass viel im Leben. Also genauso Grundlage, nur anders vielleicht, dass man ein paar Tage überlebt, aber vielleicht nicht der Geist, der Spirit, die Inspiration, sondern halt nur irgendwie der Körper und so. Und ist quasi der Kunstmarkt manchmal das Nestle, Kunstmarkt gleich Nestle. Einfach mal Gleichung. Oder nicht der ganze Kunstmarkt. Es gibt ja auch mehr, also da auch eine Differenzierung. Wer ist Nestle im Kunstmarkt?
Ja, tatsächlich könnte man das, glaube ich, so sagen. Also es wäre ja schön, wenn irgendwie Kunst niemandem gehören würde und für alle irgendwie zugänglich wäre. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, der dazu führte, dass überhaupt Museen gegründet wurden, glaube ich, irgendwann, weiß ich nicht, Französische Revolution oder so, keine Ahnung, dass eben die ganze Kunst nicht nur dem König gehört, sondern das Volk Zugang dazu hat. Mhm. Und klar, wenn irgendwelche InvestorInnen, wahrscheinlich sind es eher Männer, hingehen und die Kunst kaufen und in ihren Archiven verschwinden lassen, dann könnte man, und dann sie irgendwie nur wieder rausholen, wenn es darum geht, da wieder mehr Kohle rauszuschlagen, dann könnte man sagen, sind die vielleicht die Nestle. Und ich weiß aber nicht, ob dann die Auktionshäuser und das ganze, diese ganze Maschinerie, die da dahinter gehört, nicht auch dazu gehört und ob der Künstler dann am Ende nicht vielleicht sogar auch mit dazu gehört. Also schwierig.
Vielleicht als Idee, es sind 5 Euro Spende, ist kein Problem. vielleicht eine Idee reingeben. Wir verkaufen ja immer ein Kunstwerk oder verlosen für dann eine NGO, die sich dafür einsetzt. Ich schlage einfach mal vor, Bobby hat ja die ganze Arbeit, ich komme ja nur zur Aufnahme, die ist ja dann auch irgendwann erledigt und dann kann ich mich wieder hinlegen und Bobby muss dann ein Kunstwerk malen, das, genau, gehe ich auch heute Abend, ich schicke euch ein Foto und dann wird das verlost und die Erlöse, würde ich vorschlagen, ey komm, das ist die Schnittmenge, aus der wir uns kennengelernt haben, geben wir an die Miller & Tocca, die Viva Con Aqua Arts. Vorschlag 1, Vorschlag 2, wir machen ein Kunstwerk von dir. Dass wir richtig highlighten, so, dass du kann eins, das schon existiert oder whatever, dass wir versuchen mit unseren Netzwerken zu verkaufen, wo natürlich 100% an dich geht und wo wir einfach dazu aufrufen, investiert in eine BIPOC-Künstlerin jetzt! So. Mit vielleicht auch diesen Worten oder anders, dass der Bobby Serrano ist ja bei uns für Social Media Kommunikation zuständig und dann auch auch die Verschickung und so, der wird sich dann auch bei dir melden.
So krass, so.
Aber was hältst du was hältst du davon?
Ja, lass uns das gerne. Doch, also grundsätzlich wäre ich da natürlich nicht abgeneigt, klar.
Ja, eben, einfach. Wir sind aber jetzt also dann, einmalig ja, ich für dich,
das auch
Galerist.
Gut, aber ja, können wir vielleicht kurz, also bevor du jetzt hier irgendwelche Deals fest schnürst.
Ich habe Stefan Schneider schon eine WhatsApp geschickt, was ist los?
Oh Mann, Alter, du machst mich fertig heute. Ich will nach Hause.
Ich glaube, ich habe auch den ersten Teil gar nicht so richtig mitgeschnitten, muss ich ehrlich sagen. Also wie war es nochmal?
Nein, das streichen
das
wir machen.
Nein, Bobby. Das machen wir ja, safe.
Ja, aber,
sonst
pass auf.
Warte, Warte, nee, das, wirklich.
Nein.
Sonst, ich habe hier einen Bobby Serrano stehen, sonst verscherbel ich den.
Woher hast du da einen Bobby Serrano stehen,
ich hab Alter? Ich habe mehrere gekauft. Ich bin Kunstsammler von dir. Das
stimmt einfach nicht.
Das stimmt ja wohl. Warte mal, ich habe dieses Ding gekauft, dieses, was relativ schnell kaputt gegangen ist. Dieser Holzrahmen, wo da dieser kleine Vogel drin sitzt. Den habe ich irgendwann gekauft. Dann habe ich mehrere Prints von dir gekauft. Und dann habe ich auch, glaube ich, mal ein etwas größeres gekauft. So.
Das hast du eigentlich von mir gekauft.
Von dir habe ich, glaube ich,
der hat von mir nie was gekauft. Und wenn ist das Geld nie angekommen? Alter, was ist los?
Ich talk to your gallerist. So.
Oh, war ja, ey.
Also, ich halte fest,
aber ich meine,
Bobby malt wie immer jetzt mal, ein Kunstwerk. Das wird verlost, ja, das wird verlost. Also, die Leute zahlen, spenden dann 10 Euro an Viva Con Aqua Arts und einer aus dem Lostopf kriegt es. Das machen wir jeden Podcast. Das können wir jetzt nicht einfach ändern, Bobby.
Ja, aber das ist faktisch ja nicht möglich, weil Viva Con Aqua Arts keine Spenden annehmen darf, wenn ich das richtig
sehe. Doch, freie Spenden. Wir dürfen nur keine Landingpage bauen. Und jetzt dünnes
super,
Eis, weil sonst.
Aber okay. Aber, also pass mal auf Folgendes. Es ist komplett überfordernd, zwei Kunstwerke da kommt nichts zusammen am Ende. Lass uns doch gerne einfach mich auch mal nicht irgendwas malen, so, dann haben wir auch mal so ein bisschen Abwechslung und dann verballern wir Josephines
Arbeit.
Verballern.
Entschuldige. Hey, ich würde das. Hallo. Ich würde das so machen. Ich gehe jetzt. Wir verkaufen es. Es tut mir leid, ich würde über würde mein Kunstwerk auch verballern. Dann
ja, rausballern. Ne? So,
rausballern. Wisst ihr was?
Nein, ich möchte es immer noch gerne wissen, bitte.
Ja, ich würde sagen, wir machen das mit deinem Kunstwerk und Micha drängt sich an, sein ganzes Kontaktbuch durchzuforsten. Und die Millantor-Galerie können wir auch irgendwie anders noch benefiten, so wie du das immer schön sagst, Micha. Weil wir können, da kommt dann nichts zusammen, wenn wir zwei Kunstwerke hier irgendwie, ne? Da muss man muss ja auch ein bisschen aufpassen.
Ja, ja, wobei, also da bin ich ja erfahrenere. Das eine verkauft man straight up. Ein Kunstwerk von Josephine Sagner kostet 3.000 Euro safe. Das heißt, das kannst du eh nicht an deine Insta-Follower verkaufen, sondern musst du ein, zwei expliziten Leuten schreiben, kauft es jetzt, weil sonst stehe ich dumm da. So, einem habe ich schon eine WhatsApp geschrieben, den anderen sehe ich morgen.
Ich darf hier, ja. So, und ich darf hier jede Woche meine Kunst. Und du kannst deine Kunst. Micha, ich gehe jetzt. Tschüss.
Ich glaube, wir müssen mal, also eine Therapiesitzung fände ich gut. So, im Rahmen von Unaufgeklärt. Ja,
Paartherapie.
Hast du mal gemacht? Ich habe es mal gemacht.
Ich?
Fand ich super.
Nee, ja. Aber sollte ich, auf jeden Fall, ja.
Und wer davon mehr wissen will, liest den Stern oder wo warst du?
Spiegelwissen.
Spiegelwissen, Entschuldigung.
Ich fand das Bild auf dem Cover übrigens sehr berührend. Und auch den Text, den du dazu geschrieben hast.
Den Text hat eine Autorin geschrieben und das Bild fand ich auch
nein,
berührend.
Nein, ich meine das, was du unter dem Post da
ach so.
Unter deinem das ja. Ah. Da ging es irgendwie um Zeitmanagement und Aufgaben aufteilen und sowas. Und das fand ich sehr schön, habe ich auch meinem Partner gezeigt.
Ich meine, vielleicht schaffen wir jetzt wieder die Kurve zu einer ernsthaften Auseinandersetzung. Wie viel straight-up Projektmanagement hast du als Künstlerin? Wie viel wartest du in der Sonne Caipirinha trinken, bis dich die Muse küsst? Dieses alte irgendwie, ja, diese, ja, manche haben so diese Vorstellung, finde ich, dass Künstlerinnen die ganze Zeit bla bla bla. Also wie viel Management ist da dabei? Wie sieht so ein Tag bei so einer Josephine Sagner aus?
Also warten mache ich eigentlich nicht. Also entweder, wenn ich merke, die Muse küsst mich nicht, dann mache ich trotzdem irgendwas in der Hoffnung, dass zufällig irgendwas passiert. Oder tatsächlich war ich diese Woche noch gar keinen Tag im Atelier, weil ich ständig irgendwie damit beschäftigt bin, irgendwas zu organisieren, E-Mails zu schreiben und so. Also ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50 und dieses ganze Social Media, das muss man ja auch noch. Also ja, ich würde sagen, es ist schon so ziemlich halb-halb mittlerweile.
Du hast kein Management?
Nee.
Warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil das ist auch sowas, wo ich glaube, auch können wir auch mal einen Aufruf machen. Also Bobby Serrano bräuchte irgend sowas wie ein Backup-Management, gerade für die Organisation dieses Podcasts. Ja.
Entschuldigung. Jetzt, wo ich diesen Podcast mache, habe ich für nichts mehr Zeit. Ich rufe hier offiziell auf. Ich brauche ein Management, bitte.
Wie ist es bei dir? Würdest du, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder sagst du, ey, bisher geht das alles noch? Weil ne, in dem Moment, wo man ja E-Mails schreibt und so, ist man ja nicht kreativ tätig und das, was du eigentlich ja liebst, korrigier mich, also E-Mails schreiben ist so wahrscheinlich nicht das, wofür du brennst.
Nee, voll. Das hat also ein bisschen was damit, also ich verstehe es unter Künstlerinnenmanagement hauptsächlich sowas wie Galerien, sowas wie Künstleragentinnen gibt oder KünstlerInnen-Agentinnen, wow, das ist kompliziert, gibt es in Deutschland ja irgendwie super wenig oder ist, glaube ich, auch gar nicht üblich, dass man das hat. Und ja, mit Galerien ist es hier halt so eine Sache, ne? Also erstens find erstmal eine Galerie, von der du das Gefühl hast, das passt zu dir und dann sorg auch noch dafür, dass die dich auch haben wollen. Das ist gar nicht so leicht. Und ja, das ist, glaube ich, im Moment so der Hauptgrund. Müsste mich da aber auch vielleicht mal mehr dahinter klemmen.
Jo, also, ja, hast du noch was? Ich bin nachhaltig zufrieden.
Also wow, dass wir das noch transformiert haben heute.
Nicht mit der Situation da draußen. Ich glaube, da muss richtig viel noch passieren, so. Aber mit dem Inhalt dieses Gesprächs und auch Denkanstößen möchte ich nur Danke sagen. Micha,
ich habe auf jeden Fall was. Ich habe einen Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Unterstützt Josephine auf ihrem Weg so als Künstlerin. Kauft ihre Kunst jetzt, weil heute noch sau billig, morgen nicht mehr bezahlbar.
Preiswert. Ja?
Und sau billig.
Er ist immer in diesem Modus. Er ist immer im
super billige Kunst.
Nein, und
jetzt ist sie noch billig.
Ich habe mir nicht mal die Chance gegeben, das zu kontextualisieren, weil ich wollte natürlich dazu sagen, und dieses saubillig nur im Kontext zu dem, was, wo du noch hängen wirst, wo du noch ausstellen wirst. Du, ich glaube, du bist auf jeden Fall eine Künstlerin, die eine Weltkarriere machen kann, die eine sehr lange Karriere haben wird. Deswegen freue ich mich auch sehr, das verfolgen, also die Karriere verfolgen zu dürfen oder und vielleicht auch ab und zu mal zu begleiten. Ich freue mich jetzt wirklich, wenn wir das erste Kunstwerk und damit, Bobby, Wahnsinn, jetzt überleg mal, was da alles noch an Aufgabenfelder auf dich zukommt, wenn jetzt der Podcast auch noch quasi eine Kunstverkaufsplattform wird, ne?
Ja, geil, also super. Und dann auch immer, weil wir donnerstags aufnehmen, bis quasi heute Nacht muss es alles passieren. Micha, ich danke. Ich habe sonst nichts anderes vor heute.
Ja. Ich will nicht mehr.
Die Folge müssen wir noch machen, bis die Staffel vorbei ist. 2. Ne? ist super. Für Josephine mache ich das. Bei jedem anderen können wir nochmal diskutieren.
Und ich finde es super auch an der Stelle, dass Bobby hat quasi dich und das Thema ja auch vorgeschlagen, auch wenn normalerweise Einladungsmanagement bei mir auf der Work Fritz Serrano Arbeitsverteilungsbalance-Linie liegt.
Gibt keine
Balance. Dass du da als gibt's wirklich Gästin? Sag mal,
habe ich schon
Gästin
gehört?
Ich habe das gegoogelt. Ja, ich
du sollst Ecosian, Junge, was ist denn los?
Ja, ich hab das auch Ecosian und wenn du mal auf unserer Instagram-Seite guckst, dann schreiben wir das da sogar hin bei weiblichen Gästinnen. Okay.
Also in dem Fall, dass du diese wunderbare Gästin rausgesucht hast, weil ich glaube schon, dass es genau um diese Verantwortung geht, eben die Plattformen, die man hat, ne, so divers wie möglich zu nutzen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du Gast warst und großes Danke und ich bin gespannt auf deine Weltkarriere.
Ja, vielen Dank. Ich finde schön, dass du an mich glaubst. Freut mich sehr. Bobby, du auch, oder?
Ich glaube auch an dich, aber mich ja nicht. Falls du da oben mitspielst, könntest du mich mal irgendwie pushen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch an euch übrigens.
Cool, danke.
Hey Bobby, das finde ich jetzt nicht fair. Das mache ich jetzt einfach transparent. Als du zu uns gekommen bist, hast du in einem ganz auf einem halben Quadratmeter, ja, mit vier anderen Dudes, ja, viel zu viel rauchen. Das war eher eine Smokebox als ein Laxomat. Ja, hast du illustriert, Digga. Ja, so, da kommst du her. Ja, und wir haben dich auf der ganzen Reise mitgenommen. Wir haben unfassbar profitiert von Bobby Serrano. Ich habe ganz viel von dir lernen dürfen. Ich finde dich einen ganz tollen Menschen. So ein bisschen zickig und so ab und zu, aber ist okay. Ey, darf man sein. Ist in Ordnung.
Ich finde ja euch ganz wunderbar.
Cool. Schön. Aber ich wollte eigentlich, also, ne, dieses Podcast-Ding ist nur so ein Side-Hustle. Ich bin eigentlich Künstler. Ich will hier kein großer, doch, ich will die 1Live-Krone. Das war die Herausforderung. Aber nur, ja, egal. Gut. Ja, wie gesagt, ich danke dir, dass du da warst. Ich glaube, wir haben da nochmal einen ganz guten Einblick bekommen und, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass dich das irgendwie kurz oder lang die Gesellschaft mal irgendwie anfängt klarzukommen. Beziehungsweise hoffe ich, dass die nächste Generation so wach ist, dass diese Problematik vielleicht nicht mehr so stark geprägt ist.
Ja, daran glaube ich auf jeden Fall. Und wir sind ja auch der Wandel. Und das zeigt auch dieser Podcast, finde ich. Und ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein.
Danke.
Sweet. Danke.
Bitte. Gerne.
Das war Folge 6. Wir danken unserer Gästin Josephine Sanya, Flo Brügge für die Musik und Vincent Oliva für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Haut rein.